Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Bibelklasse. Heute gehen wir weiter in der Passionswoche. Und zwar stehen wir in Matthäus 21. Wir haben da bereits studiert die Verse 1 bis 11. Sie beschreiben Palmsonntag, den königlichen Einzug des Messias nach Jerusalem. Und dann hatten wir weiter studiert ab Vers 12 bis 17 die Tempelreinigung, die zweite Tempelreinigung. Es gab eine ganz am Anfang des Dienstes des Herrn Jesus und hier diese am Schluss der 3 Jahre öffentlichen Auftretens. Aber ich möchte in Erinnerung rufen, wir haben gesehen, Matthäus benutzt wiederholt die Methode der unbestimmten Zeitangabe. Wenn man nämlich liest über Palmsonntag, 21,10, da rufen sie, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist der Prophet, Jesus, der von Nazareth in Galiläa. Und jetzt Vers 12, und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Man könnte denken, das war am gleichen Tag, an Palmsonntag. Ist es aber eindeutig nicht. Das heißt, Matthäus sagt nicht, wann es war, sondern er sagt, in der Folge war das so. Also er betont nicht die Zeitangabe, hingegen Markus, das Markus-Evangelium, das ist ganz stark in der genauen chronologischen zeitlichen Angabe. Und da können wir kurz aufschlagen, Markus 11. Vers 11. Darf ich bitten, Pascal, dass du mal liest, Markus 11, 11.
Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien.
Und jetzt in Vers 12, man beachte die Zeitangabe.
Und am folgenden Tag, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und als er von Weitem einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm, nie mehr esse jemand Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten es. Und sie kommen nach Jerusalem. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften.
Danke. Also, jetzt ist klar. Markus betont in Vers 11, dass der Einzug nach Jerusalem am Ende des Nachmittags stattgefunden hatte. Und der Herr ging in den Tempel, schaute nochmals den Tempel genau an. Er liebte das Haus seines Vaters. Und wir wissen das schon aus Lukas 2, wo der Zwölfjährige den Eltern sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Als sie ihn vorwurfsvoll im Tempel antrafen und sich wunderten, warum er nicht mit ihnen nach Hause gekommen war. Er liebt den Tempel und diesen geliebten Tempel schaut er da nochmals an. Und es heißt ausdrücklich, es war schon spät an der Zeit und er ging nach Bethanien. Und Vers 12 markiert dann, und am folgenden Tag, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Also jetzt ist nicht mehr Sonntag, erster Tag der Woche, sondern Montag. Und wir sehen dann in Vers 15, und sie kommen nach Jerusalem, und als er in den Tempel eingetreten war, also immer noch an diesem Montag, da findet die Tempelreinigung statt. Und in Markus haben wir die genauen Zeitangaben für die gesamte Passionswoche. Und darum kann man ganz klar am Text hieb- und stichfest zeigen. Palmsonntag, dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und die Kreuzigung Freitag. Warum betone ich das? Weil es viele gibt, die sagen, das ist alles ganz falsch und katholische Tradition, das mit Karfreitag, stimmt gar nicht. Natürlich stimmt es. Das ist nicht katholische Tradition, das lehrt das Wort Gottes. Und man kann nicht einfach über diese ganz präzisen Zeitangaben bei Markus darüber hinweggehen. Und was ist der Grund, warum Matthäus eben diese Methode der unbestimmten Zeitangabe macht? Bei Matthäus ist natürlich das ganze Evangelium auch so aufgebaut, dass es grundsätzlich in zeitlicher Reihenfolge geht. Ja? Die Geburt ist nicht am Schluss und die Auferstehung ist nicht am Anfang, klar. Aber im Verlauf eben des Lebens des Herrn Jesus, das geschildert wird, da werden oft Abschnitte miteinander zusammengefügt, nicht nach der genauen zeitlichen Reihenfolge, sondern nach inhaltlichen Kriterien. Da ist wichtig zu betonen, der König kam nach Jerusalem und dann machte er als König in Jerusalem Ordnung. Also diese Tempelreinigung sollte ihn bestätigen als König. Und darum wird das so direkt verknüpft. Er sagt ja nicht, es war am gleichen Tag. Nein, er sagt, er kam nach Jerusalem und er beschreibt dann, wie er in den Tempel ging und den Tempel reinigte. Aber das war eben, genau gesagt, schon am nächsten Tag. Aber das gehört eng zusammen. Wie heißt eigentlich diese Halle, wo man Opfertiere verkaufte? Ja, das ist Bescheidenheit, denke ich. Diese Halle im Tempel hat einen bestimmten Namen, ja?
Königliche Säule?
Ja, siehst du, klar weißt du es. Die königliche Säulenhalle, die war im Stil einer antiken Basilika gebaut. Das entspricht natürlich auch so einem der Art eines späteren Kirchenbauers. Ja? Denn die sind ja nach der königlichen Säulenhalle gebaut worden, Kirchen in späteren Zeiten. Aber eben, das war eine sogenannte Basilika. Und die Basiliken gab es in verschiedenen großen Städten im Römischen Reich. Dort war der Sitz des Marktes und des Gerichts. Und so war in der Basilika im Tempel, da war der Sitz, wo die Opfertiere verkauft wurden. Und das war auch der Sitz des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes. Und die Basilika war auch dazu geeignet, wenn ein König in einer Stadt auf Besuch kam, dann machte er seinen majestätischen Auftritt als König in der Basilika, in der Königshalle. Und darum, hier am Montag, tritt der Herr Jesus als König in der Basilika auf und sagt, hinaus, alle Verkäufer. Und damit hat er sich aber gegen den Sanhedrin gestellt, das oberste Gericht, denn die hatten die Erlaubnis gegeben, dass man hier verkaufen darf und sogar zu überteuerten Preisen. Und der Herr sagt, ihr habt das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle gemacht. Und dann haben wir gesehen, deshalb musste eben der Sanhedrin dann Stellung nehmen gegen den Herrn Jesus. Und das haben wir letztes Mal schon betrachtet. Wir haben nämlich gelesen, Verse 23 bis 27. Lies mir die nochmals.
Und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen, in welchem Recht tust du diese Dinge und wer hat dir dieses Recht gegeben?
Jawohl, also das haben wir schon betrachtet, darum möchte ich das nicht mehr alles erklären, was wir da letztes Mal gesehen haben. Das kann man im letzten Livestream nachhören. Aber es geht mir einfach darum, den Zusammenhang klar zu machen. Hier sind wir übrigens schon am Dienstag. Ich werde das gleich noch zeigen anhand des Markus-Evangeliums. Da kommen also die führenden Priester und die Ältesten des Volkes. Das sind Mitglieder des Sanhedrins. Und die sagen, in welcher Autorität tust du diese Dinge? Ja, man muss wissen, nach 5. Mose musste jeder Israelit auf die Rechtsprechung hören, an dem Ort, den der Herr eingesetzt hat, um seinen Namen wohnen zu lassen. Und wer diesem Rechtsspruch widersteht, muss sterben. Und jetzt kommt ein Mann aus Nazareth und handelt voll gegen die Entscheidung des Sanhedrins. Darauf stand die Todesstrafe. Außer, er war höher als der Sanhedrin. Wenn er nämlich der Messias wäre, dann hätte er das Recht, das eben so zu korrigieren. Und darum fragen sie, in welcher Autorität tust du diese Dinge? Und der Herr, den wir letztes Mal gesehen haben, erklärt, ich habe auch noch eine Frage, eine Gegenfrage. Johannes, der Täufer, in welcher Autorität hat er getauft? War das von Gott oder war das von den Menschen? Und sie wussten ganz genau. Johannes der Täufer hatte nämlich erklärt, Jesus von Nazareth ist der Messias. In Johannes 1, Vers 29 sagt er, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und damit sagte Johannes als Prophet, dieser Jesus von Nazareth, das ist der Messias, wie er in Jesaja 53 beschrieben ist, der als Lamm Gottes für unsere Sünden sterben wird. Und die Masse der Leute, und vor allem eben die aus der Unterschicht, die haben sich von Johannes taufen lassen. Aber die, insbesondere die Pharisäer und die Führer, die haben sich nicht taufen lassen. Und gut, wenn Sie fragen, in welcher Autorität tust du das? Ja, Johannes der Täufer hat es ja schon klar gemacht. Und die große Masse des Volkes war überzeugt. Er ist ein Prophet. Und damit gilt, was er gesagt hat, das ist der Messias. Und dann haben sie gelogen. Sie haben gesagt, wir wissen es nicht. Sie wussten, wenn wir sagen, die Taufe von Johannes, das war nicht von Gott, dann macht das Volk einen Aufstand. Dann kommen sie dran. Und wenn sie sagen, es war von Gott, dann sagt er, warum habt ihr nicht geglaubt? Und der Herr hat dann gesagt, dann sage ich euch das auch nicht. Ja, also das wird in Matthäus eben so eng zusammengeschoben, ohne die zeitlichen Verhältnisse immer genau zu betonen und zu zeigen, wie das inhaltlich zusammenhängt. Und jetzt haben wir aber noch etwas ausgelassen. Und das war letztes Mal die Verse 8 bis 22.
18, oder?
8? 18, ja, natürlich.
Frühmorgens aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum am Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts daran als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum geschehen tun, sondern selbst, wenn ihr zu diesem Berg sagt, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, so wird es geschehen. Und alles, was irgend ihr im Gebet glaubend erbittet, werdet ihr empfangen.
Danke. Also, im Markus-Evangelium haben wir schon gesehen, diese Verfluchung des Feigenbaums fand statt am Montag. Markus 11, 12 bis 14. Und dann wird ab Vers 15 bis 19 die Tempelreinigung beschrieben. Und in Vers 20 heißt es dann, und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von der Wurzel an. Von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und so weiter. Und der Herr gibt dann die Erklärung. Also, und als sie frühmorgens vorbeigingen, das macht klar, das war dann am nächsten Tag, jetzt sind wir schon beim Dienstag angelangt. Aber bei Matthäus wird das wieder nicht sichtlich, dass es an zwei verschiedenen Tagen war. Es wird einfach zusammengefügt. Das, was geschehen war, und dann die Frage. Da ist nicht das Zeitliche wichtig, sondern einfach, dass die Sache zusammengehört. Und jetzt müssen wir uns fragen, was hat das zu bedeuten? Dieses Wunder ist ein einzigartiges Wunder im Leben des Herrn Jesus. Warum? Der Herr hat so viele Wunder getan, aber warum ist dieses Wunder einzigartig? Normalerweise hat der Herr Leben bewirkt und Segen und hier ein Zeichen des Fluches. Also der Herr tritt hier auf als Richter, genau. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, an jedem Wochentag wurde im Tempel ein bestimmter Psalm aufgeführt. Am Sonntag war es immer Psalm 24. Und das passte genau zu Palmsonntag, wo es eben heißt, im Psalm 24, wer ist dieser König der Herrlichkeit, der da einzieht durch die Tore der Urzeit in Jerusalem, durch die uralten Tore. Das passt genau zum Einzug. Und da haben wir letztes Mal gesehen, an jedem Montag wurde Psalm 48 durch den professionellen Chor und das Orchester im Tempel aufgeführt. Und im Psalm 48 wird der Messias vorgestellt als der König und der Richter. Und darum passt das genau, dass der Herr dieses Wunder als Richter getan hat. Und noch etwas wird da klar. Er macht hier eine klare Scheidung zwischen einem Feigenbaum, der Frucht bringt, und einem Feigenbaum, der nicht Frucht bringt. Ja? Und wir haben gesehen, immer an jedem Wochentag war das so, dass man in Synagogen im Land Israel die Tage des Schöpfungsberichtes las. Also am Sonntag haben wir gelesen, wie Gott sagt, es werde Licht, und es ward Licht. Und tatsächlich am Sonntag, der Herr Jesus kam vom Ölberg, da, wo am Morgen die Sonne aufgeht in Jerusalem, und ritt ein, er, das Licht, in diese finstere Stadt, die ihn einige Tage später kreuzigen würde. Und dann am Montag, da haben wir gelesen, der zweite Schöpfungstag, und da macht Gott eine Scheidung zwischen dem Wasser oben und dem Wasser unten. Und der Herr macht eben im Tempel eine Scheidung zwischen heilig und unheilig. Und darum werden alle Verkäufer hinausgeworfen. Und er macht hier auch eine Scheidung zwischen einem Feigenbaum, der eben Frucht bringt, der wäre unter dem Segen gewesen, aber einer, der keine Frucht bringt, der kommt unter den Fluch. Also passt auch da ganz genau zu diesen Schöpfungstagen. Und so geht es auch weiter durch die weitere Woche, Passionswoche. Und jetzt müssen wir uns fragen, aber was ist der tiefere Sinn? Was bedeutet der Feigenbaum in der Bibel? Symbolisch. Israel. Und ein Beleg dafür? Das ist nämlich eine Sache. Man weiß manchmal, was es ist, und wenn dann jemand fragt, das glaube ich nicht. Ja, in Lukas 13, können wir mal nachlesen, Lukas 13, 6 bis 9, das Gleichnis von dem unfruchtbaren Feigenbaum. Hier haben wir die Geschichte von dem unfruchtbaren Feigenbaum, Lukas 13, das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Ja, bitte.
Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, seit 3 Jahren komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, Wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortete und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herum gegraben und Dünger gelegt habe. Und wenn er etwa Frucht bringt, gut, wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen.
Gut, jetzt könnte natürlich jemand sagen, aber da steht ja nicht, dass der Feigenbaum Israel ist. Nun, wir werden das aber sehr deutlich noch sehen. Aber dann müsste man vielleicht die Stelle in Lukas 13 offen halten und wir schlagen noch auf Prophet Hosea. Hosea 9, Vers 10. Jetzt raschelt es wieder.
Ich fand Israel wie Trauben.
Warte noch, das haben nicht alle offen. Ich habe gesagt, es raschelt, wenn man kleine Propheten aufruft. Aber ein Tipp ist, sich das mal auswendig zu merken und dann findet man das nachher immer. Okay, jetzt kannst du lesen. 9, Vers 10.
Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum in seinem ersten Trieb. Er sah ich eure Väter, sie aber
ging... Ja, das reicht schon. Also, hier wird Israel verglichen mit Trauben. Und darum ist übrigens auch der Weinstock in der Bibel ein Bild für Israel. Im Psalm 80 heißt es sogar ausdrücklich, dass da wird Israel Weinstock genannt. Hier Trauben, im Vergleich mit Trauben. Und eine Frühfrucht am Feigenbaum in seinem ersten Trieb. Also wird Israel mit einem Feigenbaum verglichen. Und nun zum Gleichnis, Lukas 13, Vers 6 bis 9. 3 Jahre lang wird Frucht gesucht. Und der Herr Jesus hat ja einen öffentlichen Dienst getan von 3 Jahren. Vom Jahr 29 bis 32. Das kann man sehr genau datieren. Und er hat durch seine Reisen durch ganz Israel gepredigt in den Synagogen und die Masse hat ihn schließlich abgelehnt. Israel hat keine Frucht für Gott gebracht. Und darum kommt das Urteil, dieser Feigenbaum ist unnötig, also man soll ihn umhauen. Und dann sagt der Weingärtner, er möchte noch 1 Jahr besondere Pflege einsetzen. Und wenn das alles nichts nützt, graben und Dünger legen, dann kann man ihn künftig abhauen. Und dieses eine Jahr ist genau das Jahr von 32 bis 33. Und da wurde am Ende dieses Jahres Stephanus gesteinigt durch den Sanhedrin. Und in diesem einen Jahr haben die Apostel und überhaupt die Gläubigen ein wirkungsvolles Zeugnis abgelegt gegenüber Israel. Die Gemeinde kam jeden Tag in welcher Halle zusammen? Im Tempel? Wie? Nein, nicht in der königlichen Säulenhalle, sondern in der Salomonshalle. Apostelgeschichte 5. Das ist die Halle nicht am Südende des Tempelberges, des Tempelplatzes, sondern die Halle entlang der Ostmauer, wo das Goldene Tor ist. Dort entlang, da hat sich die Gemeinde jeden Tag versammelt. Da wurde gepredigt, evangelisiert. Und so wurde an diesem Feigenbaum Dünger gelegt und gegraben. Und schließlich wurde das Zeugnis des Heiligen Geistes verworfen. Und ab dem Moment gab es eine Verfolgung. Die ganze Gemeinde wurde zerstreut. Und sie predigten das Wort in Samaria und schließlich in der ganzen Welt. Da war dieses besondere Jahr für Israel vorbei. Und künftig abschlagen, das ist dann geschehen, im Jahr 70 wurde Jerusalem, die Hauptstadt, dem Erdboden gleichgemacht und der zweite Tempel versank in Schutt und Asche. Das war das Umhauen des Feigenbaumes und in der Folge ging der Staat Israel unter. Also, jetzt sehen wir den Zusammenhang deutlicher mit Matthäus 21. Dieser Feigenbaum symbolisiert Israel. Joel 1, Vers 7, können wir gerade aufschlagen. schlagen wir doch gerade auf, Joel 1, da wird der künftige Angriff des Königs des Nordens über Israel beschrieben. Liest du, Pascal?
Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn vollständig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden.
Jawohl. Also Israel wird von Norden her völlig überrannt. Das wird dann auch weiter in Kapitel 2 detailliert beschrieben. Und es wird klar, es geht da um eine riesige Armee, die gegen Israel kommt und das Land vernichtet. Und eben wie Andreas sagt, Gott sagt hier, sie hat meinen Weinstock zur Wüste gemacht. Dieser Weinstock ist Israel. Und dann eben meinen Feigenbaum zerknickt. Das ist Israel. Also es ist nicht einfach so Fantasie bei dieser Deutung der Symbole. Und nun wird eben klar, wenn der Jesus da Frucht sucht beim Feigenbaum und nichts findet, dann bedeutet das, er hat bei der Nation Israel Frucht gesucht, keine gefunden und darum kommt der Fluch. Und dieser Fluch hat sich erfüllt eben im Jahr 70 mit dem Untergang Jerusalems und des Tempels. Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Das heißt, er wartete also nicht mehr, dass aus dem jüdischen Volk von damals noch Frucht kommen würde. Aber schlechte Nachricht für die Ersatztheologie. Die Ersatztheologie sagt, Israel ist verworfen und nun ist es so, dass die Gemeinde oder die sagen, die Kirche hat alles geerbt. Aber in Römer 9 bis 11 lesen wir etwas ganz anderes. Können wir kurz aufschlagen? Und man muss sich vorstellen, der Römerbrief wurde geschrieben im Jahr 57, also noch 13 Jahre vor dem Jahr 70, als alles unterging. Und bereits da wird die Frage gestellt in Römer 11, Vers 1.
Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen, das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Geschlecht Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat.
Jawohl, also es ist so klar. Wie kann man über das hinweggehen? Und die weiteren Ausführungen in Römer 11 machen klar, dass Israel als Nation sehr wohl für eine Zeit, was das Zeugnis anbetrifft, auf die Wartebank gestellt worden ist. Aber dann in der Endzeit, wenn die Zeit der Gemeinde vorbei ist, die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, dann wird Israel wieder an seinen Platz eingesetzt als spezielles Zeugnis. Und darum bedeutet eben, von dir komme keine Frucht mehr in Ewigkeit. Das bedeutet, dass eben nicht zu erwarten war, dass es noch eine nationale Umkehr geben würde. Und trotzdem hat Gott die Gelegenheit gegeben. Dieses zusätzliche Jahr wurde gegeben. Und auch in den weiteren Jahren wurde ständig das Zeugnis weitergegeben. Aber damit wurde eben deutlich, dass der Herr recht hatte. Es kam zu keiner nationalen Umkehr. Und das nicht etwa, weil das einfach Schicksal war, sondern das war die Verantwortung des Menschen. Der Herr Jesus sagt nämlich in Matthäus 23, da greifen wir schon ein bisschen vor, Matthäus 23, Vers 37, kannst du das gerade lesen?
Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn.
Jawohl, also der Herr sagt, er hat sich so um Jerusalem bemüht und dann macht er den Vorwurf, und ihr habt nicht gewollt. Da sieht man, der Mensch ist nicht einfach ein Opfer einer Prädestination. Und er muss einfach so oder so. Nein, der Mensch hat einen Willen bekommen und hat eben Verantwortung vor Gott. Und darum wird der Vorwurf gemacht, ihr habt nicht gewollt. Die Schuld ist nicht bei dem Herrn. Er hätte gewollt. Und Gott ist ein Gott, der möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und Petrus formuliert es noch anders in 2. Petrus 3, Vers 9. Da sagt er, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass jeder zur Buße kommt. Also von Gottes Seite her ist die Möglichkeit da, aber der Herr wusste, dass es zu keiner nationalen Wiederherstellung kommen würde. Und dann waren natürlich die Jünger sehr verwundert über dieses ungewöhnliche Zeichen des Gerichts. Und dann sagt der Herr in Vers 21, wenn ihr Glauben habt, könnt ihr das auch. Und ihr könnt auch zu diesem Berg sagen, werde aufgehoben und ins Meer geworfen. Jetzt stellt sich die Frage, ist das gemeint wörtlich, dass sein Nachfolger ab und zu mal einen feigen Baum eben verdorren lassen als Gericht oder eben einen Berg umstürzen lassen? Das wäre denkbar. Aber man könnte sich auch überlegen, oder ist das gemeint im geistlichen, übertragenen Sinn? Und die Antwort ergibt sich eigentlich dadurch, man muss weiterlesen in der Bibel. Die Apostelgeschichte lesen. Da haben wir die ersten drei Jahrzehnte des christlichen Zeugnisses. Der Apostel und der, die durch die Apostel zum Glauben gekommen waren. Und zwar genau vom Jahr 32 bis ins Jahr 62. Dort endet die Apostelgeschichte nach zwei Jahren Gefangenschaft in Rom von Paulus. Und wir sehen nie ein Beispiel, wo die Jünger einen Feigenbaum oder sonst einen Baum verflucht hätten. Oder wo sie einen Berg ins Meer stürzen ließen. Und das ist ein starkes Argument, dass der Herr das eben meinte im übertragenen Sinn. Denn er fügt dann hinzu, Vers 22, und alles, was irgend ihr im Gebet glaubend erbittet, werdet ihr empfangen. Also es geht nicht einfach um Macht zu erweisen, sondern es geht um mächtige Dinge im Gebet zu erbitten. Und es ist eine Mutmachung für erhörliches Gebet. Und nun, im übertragenen Sinn hilft uns Sacharja 4 weiter. Das war ja ganz am Anfang der Zeit des zweiten Tempels, nach der Rückkehr aus Babylon. Da wurde ein bescheidener Tempel aufgebaut, aber es gab viele Probleme. Viele Probleme im Volk Gottes. Und Zerubabel, der damalige Führer des jüdischen Volkes, war wie ein Esel am Berg. Und dann lesen wir in Sacharja 4, liest du Verse 6 bis 7.
Da antwortete er und sprach zu mir und sagte, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg vor Zerubabel? Zur Ebene sollst du werden, und er wird den Schlussstein herausbringen, unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade ihm.
Ja, also sie waren am Tempelbau und es gab so große Probleme. Da stand ein riesiger Berg vor Zerubabel. Und Gott sagt, die Lösung der Probleme im Volk Gottes geschieht nicht durch durch Heeresmacht oder durch Gewalt. So kann man auch übersetzen, nicht durch Heeresmacht oder Kraft, Gewalt, sondern durch meinen Geist. Der Herr wirkt durch seinen Geist und kann unüberwindlich scheinende Probleme, die vor uns stehen, zur Ebene machen. Und dann wird ihm die Verheißung gemacht, dem Serubabel, und er wird den Schlussstein herausbringen. Was ist der Schlussstein?
Der Stein, der oben im Bogen eingesetzt wird, damit der ganze Bogen Halt bekommt.
Also, das ist ein Schlussstein des Gebäudes, ja, aber oben, ja. Und das heißt also ein Abschlussstein und nicht der Eckstein. Was ist der Eckstein? Ja, also jemand hat gesagt, das Fundament, jemand sagt der Grundstein. Der Eckstein ist der erste Stein, der auf das Felsfundament aufgelegt wird und durch seine Position schon mal zwei Mauerrichtungen vorgibt. Darum ist er so wichtig als Eckstein. Oder hebräisch Rosh Pina ist der Kopf der Ecke. Also es ist wirklich der Kopfstein, der die Ausrichtung gibt. Ganz am Anfang, im Kontrast zum Schlussstein. Und den Eckstein, den hatten sie schon längst. Von dem ging ja der ganze Tempelbau damals aus. Aber wie bringt man das fertig? Das war die große Sorge. Und es wird gesagt, der große Berg soll zur Ebene werden. Schließlich wird Serubabel den Schlussstein herausbringen und man wird unter lautem Zuruf sagen, Gnade, Gnade ihm, dem Schlussstein. Durch die Gnade Gottes werden unüberwindliche Probleme eben überwunden. Und übrigens ein schönes Bild, der Tempelbau ist ja eine Vorschattung der Gemeinde. Die besteht aus lebendigen Steinen, 1. Petrus 2, jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein. Und wir warten ja darauf, dass der Letzte zum Glauben kommt, der zur Gemeinde gehören soll. Gott hat in seiner Weisheit festgelegt, wie viele Menschen zur Gemeinde gehören sollen. Das ist übrigens nicht das Gleiche. Gott hat festgelegt, wer gerettet werden soll und wer nicht. Nein, auch Menschen, die nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen, die werden auch gerettet. Der Überrest aus Israel, die 144.000 zum Beispiel, oder die unzählbare Schar aus den Heidenvölkern in Offenbarung 7, die nach der Entrückung zum Glauben kommt, weil sie vorher das Evangelium noch nicht gehört hatte, die werden auch gerettet. Aber die gehören nicht zur Gemeinde. Und es gibt eine festgelegte Zahl, und die nennt Paulus in Römer 11, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann kommt die große Erweckung in Israel. Aber eben die Vollzahl und der Letzte, der zu dieser Zahl gehört, wenn der sich bekehrt, das wäre so schön heute. Vielleicht heute. Dann würde der Herr kommen und die Gemeinde wegnehmen. Und dann würde er eingefügt als Schlussstein. Unter lauten Zurufen, Gnade, Gnade ihm. Ja, also der Herr macht Mut, dass durch Gebet eben Gewaltiges geschieht und eben auch Berge aufgehoben und ins Meer geworfen werden können. Jetzt gehen wir aber weiter. Wir überspringen Verse 23 bis 27, weil wir die behandelt haben. Aber da ist der Herr immer noch im Gespräch mit diesen führenden Leuten des Sanhedrins und fügt nun weiter ein Gleichnis an. Darf ich bitten, dass du liest 28 bis 32, Pascal.
Was meint ihr aber, Weinberg? Er aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und er trat ebenso hin zu dem Zweiten und sprach, Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen, der Erste. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch auf dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, heute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet.
Danke. Wir haben gesehen, es ging ja um die Frage, dieser Richter, in welchem Recht tust du diese Dinge? Nämlich die Tempelreinigung. Und der Herr macht sie auf die Taufe von Johannes aufmerksam und will geklärt haben, von ihnen als Richtern, war das von Gott oder nicht? Und sie wussten genau, was ihre Meinung war, aber sie haben gelogen. Das ist ganz, ganz schlimm, wenn Führer im Volk Gottes lügen. Da ist eigentlich die Katastrophe perfekt. Und wirklich in Vers 27 sagen sie, wir wissen es nicht. Und der Herr fügt dann ein Gleiches hinzu. Und zwar über zwei Kinder. Und wir kennen auch im aktuellen Leben solche Kinder. Kinder, die sagen Nein und dann sagen sie doch Ja. Und Kinder, die sagen Ja und sie denken Nein. Und jetzt vergleicht er eben solche, die zuerst Nein gesagt haben und dann eben reut es sie und sie sagen doch Ja. Mit welchen Leuten werden die verglichen?
Ehebrechern, Zöllnern und Huren.
Ja, in Vers 31. Zöllner, das waren Volksverräter, denn die haben mit der Besatzungsmacht Rom zusammengearbeitet und Geld gemacht aus der Tatsache, dass Israel von Heidenvölkern beherrscht war. Und die Huren, das waren solche, die die Gebote Gottes wirklich vorsätzlich einfach über Bord geworfen haben. Aber gerade solche Leute haben auf die Predigt von Johannes dem Täufer reagiert. Und die mussten ja nicht einfach nur sich taufen lassen, sondern die mussten zuerst ihre Schuld bekennen. Und dann hat Johannes sie getauft als Zeugnis davon, dass sie wirklich Reue gezeigt haben über ihre Schuld und Vergebung bekommen haben. Das waren also Menschen, die sagten Gott frech Nein. Und später kam doch die Umkehr und sie sagten Ja. Aber dann gibt es eben solche, die sagen, ich gehe. Und dann sagt der Herr, und ging nicht. Das symbolisiert, ja, Verzeihung, wenn ich zu einfache Fragen stelle, aber es muss einfach sein, damit es ein bisschen lebendiger wird. Was?
Die Führer des Volkes.
Die Führer des Volkes. Also das spricht ja eigentlich genau die Sanhedrin-Leute an. Und die haben so getan, wie wenn sie Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber Ja sagen, aber in Wirklichkeit haben sie Nein gesagt. Aber es ist doch auch wieder wunderbar, wie der Herr mit den Leuten spricht und wir sollen davon lernen. Er hätte sie ganz hart und direkt angehen können. Und vielleicht gerade als Nummer eins den Hohenpriester. Das war der Vorsitzende des Sanhedrins. Insgesamt 71 Männer unter der Leitung des Hohenpriesters. Nein, er erzählt ein Gleichnis. Und sie müssen selber dann studieren, auf wen bezieht sich das, ja, auf uns. Aber merkt man, das erträgt man besser, als wenn man voll Druck gegen eine Person macht. Es ist eben im Zwischenmenschlichen wie in der Physik. Ja, Newton hat gelehrt, Aktio gleich Reaktio. Also wenn ich mit der Faust in die Wand schlage, dann kommt genau der gleiche Schlag wieder zurück. Auf meine Faust, von der Wand. Ja? Ja, also es gibt noch ein bisschen Deformationsenergie, die verloren geht. Das ist schon so. Aber eben im Prinzip der gleiche Druck kommt wieder zurück. Und so ist es auch. Aber wie der Herr das macht, ist doch wunderbar. Er verpackt das in eine Geschichte und er sagt ihnen die volle Wahrheit, aber so, dass sie darüber nachdenken konnten. Ja, und dann kommt ein weiteres Gleichnis und da geht es wieder um einen Sohn. Und dieser Sohn, den wir gleich nach der Pause anschauen werden, ist ganz anders. Nicht wie der, der Nein sagt und nachher Ja denkt. Oder der, der Ja sagt und doch Nein denkt. Sondern es ist der Sohn, der Ja sagt und Ja denkt. Und es geht um den Sohn Gottes. Um den Messias, der vor ihnen stand. Zuerst hat er über sie gesprochen und über das Volk. Und jetzt spricht er über sich, aber in einem Gleichnis. Und das können sie auch wieder besser ertragen, weil man sich da ein bisschen Gedanken machen muss. Es ist alles nicht so brutal direkt. Aber jetzt haben wir 20 Minuten Pause.